SR2 Kulturradio. Diskurs.
Elisabeth Pich, herzlich willkommen zum Gespräch. Schön, dass Sie heute zu uns ins SR2 Kulturradiostudio gekommen sind.
Vielen Dank, ich freue mich.
Unser Gespräch wird am Weltfrauentag gesendet. Das ist Freitag, der 8. März. Welche Rolle spielt der denn heute noch für Sie und vor allen Dingen auch für Ihre Generation junger Comic-Künstlerinnen?
Ja, also ich denke, dass es nach wie vor ein sehr wichtiger Tag ist. Ich denke, dass wir natürlich jetzt gerade in so einem wichtigen Punkt sind, wo wir das Gefühl haben, es ist schon sehr viel erreicht, aber man natürlich da jetzt auch aufpassen muss, dass die Dinge, die in den letzten Jahrzehnten und Generationen erkämpft worden sind, dass man die natürlich nicht verspielt. Und da sehe ich auch gerade die Aufgabe in der Kunst, da auch auf Dinge aufmerksam zu machen und auch auf verschiedene Art und Weisen, mal mit Ernst, mal mit Humor, da auch gewisse Themen aufzugreifen und da auch, ja, halt einfach, ja.
Da haben Sie jetzt was ausgesprochen, was ja für ganz viele Frauen in ganz vielen Bereichen auch gilt. Also man hört ja jetzt immer mehr Sätze von Männern. Es gibt doch schon eine Gleichstellung. Worüber reden wir denn? Wir reden aber zum Beispiel über ungleiche Bezahlung und ungleiche Verdienstmöglichkeiten und so weiter und so fort. Wie sieht's denn in der Comic-Szene mit diesem Geschlechterverhältnis aus und vor allen Dingen eben mit den Arbeitsbedingungen und den Verdienstmöglichkeiten und den hoffentlich gleichen Verträgen, die sie bekommen?
Das ist tatsächlich schwierig nachzuvollziehen, weil es keine Gewerkschaft oder keine Union der Comiczeichner oder Comiczeichnerinnen gibt. Das heißt, wir haben da relativ wenig Möglichkeiten, da uns irgendwie strukturell da auch auszutauschen. Was wir vor einigen Jahren tatsächlich machen, also ich weiß Kolleginnen und Kollegen unter uns, dass wir ganz transparent auch über unsere Bezahlung sprechen und da auch das offenlegen. Und das hat sehr geholfen, da auch auf Missstände aufmerksam zu machen und dass wir da auch viel geschlossener auftreten. Also wenn wir merken, es gibt AuftraggeberInnen, die da sehr unfaire Preise machen, dass wir da uns auch besser dagegen wehren können, weil wir jetzt überhaupt davon wissen. Und ja, genau, also das ist eher so selbstorganisiert und dass wir da untereinander uns da offen austauschen. Und die traurige Sache für viele ist leider immer noch, dass sie von der Arbeit als Comiczeichnerin noch nicht leben können. Das ist ein riesiges Problem, also da braucht es auf jeden Fall mehr Fördermöglichkeiten, bessere Bezahlung insgesamt, auch mehr Aufmerksamkeit darüber, wie wichtig das als Arbeit ist. Egal in welchem Bereich, ob das jetzt Unterhaltung oder Vermittlung oder auch in unternehmerischer Hinsicht, also da gibt es auch ganz viele Anwendungsmöglichkeiten, wo der Comic an sich eine Stelle verdient.
Es ist natürlich eine Kunstform, ein Genre, aber natürlich nutzen viele Unternehmen, egal was sie verkaufen, gerne die Sprache der Bilder und gerne auch so exponierte, gezeichnete kleine Geschichten, um ihre Dinge an den Mann, die Frau, das Kind oder alles dazwischen auch zu bringen. Also das heißt auch eine angewandte Kunst.
Absolut. Also Comic ist wirklich die pure Kommunikation. Also ich finde, wenn man sich die Szene in Deutschland anguckt, sieht man auch, dass wir wahnsinnig talentierte und vielfältige Arbeiten haben und die wirklich jeden Geschmack auch zufriedenstellen. Ich finde sogar, Comics sollten im Lehrplan aufgenommen werden. Also da bin ich ganz, ganz stark dafür. Ich finde, es gibt so fantastische Arbeiten, die auch für Kinder und Jugendliche wahnsinnig bereichernd wären. Also ich wäre in der Schule froh gewesen, ob das jetzt in Deutsch oder Geschichte oder in Ethik, da gibt es so viele interessante Möglichkeiten oder auch Sprachen lernen. Also wenn ich jetzt in meinem Französischunterricht einen Comic bekommen hätte, dann wäre ich auf jeden Fall eher bei der Sache gewesen.
Sie haben eben die Szene erwähnt. Sie haben erwähnt, dass Sie versuchen, in der Szene Transparenz herzustellen oder es auch zum großen Teil das schon gelungen ist. Ist das so eine sehr geschlossene Szene? Also man kennt ja so die Namen, wo man sich trifft, auf den Buchmessen mittlerweile, also Frankfurt, Leipzig, gut, das ist vielleicht eher Manga, aber gehört ja auch in dieses Universum der gezeichneten Bildgeschichte. Dann gibt's den Comic-Salon in Erlangen, jetzt auch schon über 20 Jahre. Es gibt natürlich Angoulême, das große Festival. Und Sie sind sozusagen auf dem Sprung in die Schweiz, wo Sie dann anschließend sich auch mit der Szene vernetzen und nach Luzern fahren. Also ist die Szene auch gut organisiert? Ist sie immer noch relativ klein, überschaubar? Und kommt man immer noch gut rein, auch als Anfänger?
Ja, also die Szene ist, also ich bin jetzt noch nicht so lange dabei, aber sie ist schon noch überschaubar. Also gerade in der deutschsprachigen Comic-Szene, glaube ich, kennen viele sich unter sich. Aber das wird auch immer größer, was natürlich auch toll ist. Ich glaube schon, dass es eine sehr willkommen heißende Community ist. Also ich glaube, Comiczeichnerinnen sind da recht unprätentiös. Und ich glaube, wir sind es eh schon gewöhnt, dass unsere Arbeiten nicht so wirklich in die Hochkultur ihren Platz finden. Also sind wir einfach froh, wenn, also ich freue mich immer, wenn Kolleginnen oder Kollegen da irgendwie einen Vorstoß machen. Ich habe jetzt gesehen, Anke Feuchtenberger ist nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse.
Ja, in der Belletristik.
In der Belletristik.
Ist zum ersten Mal vorgekommen.
Fantastisch. Also ein ganz wichtiges Signal. Also da haben wir wirklich alle uns gefreut, weil das natürlich einfach die Türen öffnet, dieses Medium anders zu sehen, dass das anders wahrgenommen wird, anders ernst genommen wird und hoffentlich da. Ich hoffe, wir sind auf einem Weg, so ähnlich wie es auch in Frankreich und Belgien ist, dass wir vielleicht in 20, 30 Jahren nicht mehr Comics in diese Ecke stecken, sondern halt sehen, es ist genau wie viele andere Medien Teil der Kunstwelt, ne?
In dieser Woche erscheint Ihr Erfolgscomic Fangirl endlich auf Deutsch und das in einem der Comicbuchverlage der Edition Moderne, die es hier in Deutschland gibt. Wie und wo und wann ist Fangirl denn zu so einem großen Erfolg geworden, dass sie über andere Sprachen, Sprachräume dann jetzt auch nach Deutschland kommt in Buchform?
Also das Buch ist original in Englisch geschrieben. Das ist einfach meiner amerikanischen Herkunft geschuldet. Ich wusste immer, ich will in der Sprache schreiben, in der ich mich am wohlsten fühle. Deswegen dann auch die Erstfassung in Englisch. Und relativ schnell, also zu der Zeit, als ich das Buch schon am Schreiben war, habe ich mich da bemüht, auch einen deutschen Verlag zu finden und hat dann auch einige angeschrieben, auch welche, von denen ich da auch sehr die Arbeiten bewundert hatte. Und das hat so ein bisschen auf Scheu und Unverständnis gestoßen. Ich glaube, das hat einfach ein bisschen gedauert. Also in den USA kam es dann raus, kurz darauf dann auch in Frankreich und dann in Italien ein Jahr später. Und ich glaube, jetzt, wo man gesehen hat, dieses Buch interessiert und ist auch gut angekommen. Also in Frankreich wurde das jetzt auch, glaube ich, dreimal ausverkauft. Es wird jetzt zum vierten Mal nochmal, vierte Auflage jetzt gedruckt. Also das ist für mich natürlich, also ich freue mich da wahnsinnig darüber. Das ist ein unglaubliches Kompliment, gerade als ausländische Autoren, weil die französische Comiczeichnerwelt hat auch absolut viele fantastische Leute. Und ich glaube, das hat so ein bisschen geholfen, dann auch das Buch etwas, ja, weniger abschreckend zu machen, vielleicht für deutschsprachige Verlage. Und bei Edition Moderne war das dann so. Ich glaube, da gab es zu der Zeit, als wir da angefragt hatten, nochmal, gab es da gerade einen Wechsel in der Leitung. Und das wird jetzt von zwei Frauen gemacht, Julia Marti und Marie-France Lombardo. Und die waren unfassbar euphorisch, relativ schnell. Also die haben zurückgeschrieben und haben gesagt, wir finden das super spannend. Wir hätten da auf jeden Fall Interesse. Und da wusste ich, da war irgendwie so die richtige Zeit gekommen. Wo davor noch so ein bisschen Scheu geherrscht hat, war dann auf einmal große Begeisterung. Und dann habe ich gesagt, ich will auf jeden Fall mit denen dieses Buch machen. Also ich liebe diesen Verlag schon ganz lange. Die machen so tolle Bücher. Und das war eine absolute Ehre, dass sie dann ja gesagt haben.
Ist das auch ein besonderer Moment dabei, zu sehen, wie werden die Farben ausgesucht, welches Papier nimmt man, wie wertig wird das am Ende auch?
Ja, absolut. Also ich war ein Lesekind, also ein Buchkind. Ich habe sehr viel gelesen als Kind und deswegen würde ich mich schon als Buchliebhaberin bezeichnen. Das heißt, ein Buch für mich hat halt einfach einen ganz besonderen Wert. Also ich liebe Bücher und auch wenn ich im Web angefangen habe, war für mich schon immer klar, irgendwann will ich meine eigene Geschichte in den Händen halten, das wirklich als Buch physikalisch sozusagen in die Welt bringen. Und das Gefühl ist ganz toll. Also das Erste, was ich mache, wenn ich auch ein Belegexemplar zugeschickt bekomme, ist das Aufmachen und dran riechen. Also ich liebe den Druck von frisch gedruckten Büchern. Und dieser ganze Prozess mit Edition Moderne, da auch diese Gestaltung und das Papier und die Farben, das war ein ganz, ganz toller Prozess. Also die haben da wirklich ein unfassbar gutes Gespür, ein Auge für so eine hohe Qualität. Und da wusste ich, dass das Buch sehr, sehr schön werden wird.
Waren Sie denn am Herstellungsprozess in irgendeiner Art und Weise beteiligt?
Nur aus der Ferne. Genau, der Verlag Edition Moderne sitzt hier in Zürich und ich hier in Saarbrücken. Und da haben wir sehr, sehr viel digital dann organisiert, weil ich halt nicht immer in Zürich dann mal kurz für eine Papierprobe vorbeifahren konnte. Aber ja, so der Austausch übers Internet war dann schon sehr gut.
Das Netz kennen Sie ja wie Ihre Westentasche, würde man sagen. Oder da sind Sie zu Hause und sehr erfolgreich zu Hause mit Fangirl und vor allen Dingen auch mit Ihrem War and Peace, also nicht Krieg und Frieden, sondern Krieg und Erbsen. Das ist ein schönes Wortspiel mit diesem War and Peace Projekt gemeinsam mit Jonathan Kunz. Wie wichtig war denn das Netz und wie wichtig ist überhaupt das Digitale in Ihrer Arbeit? Welche Rolle spielt das denn?
Also die Zugänglichkeit des Internets war ein ganz, ganz wichtiger Katalysator für uns. Also gerade als wir angefangen hatten, War and Peace gab es zuerst. Also wir hatten uns im Studium kennengelernt und ich glaube relativ, also hier an der Hochschule HBK Saar haben wir studiert, waren da an sich sehr glücklich. Also es ist eine tolle Hochschule. Nur hatte ich das Gefühl relativ schnell, oh, Comic hat da noch nicht so wirklich. Also ich kann nicht das machen, was ich eigentlich machen will. Also ich wusste, ich wollte nicht in die Werbung. Typografie war auch irgendwie für mich ein bisschen abschreckend. Und Comic wurde da nicht so wirklich ernst genommen.
Also Sie haben Kommunikationsdesign studiert.
Genau. Ich habe Kommunikationsdesign studiert. Jonathan Kunz hat Media Art und Design studiert. Und wir haben uns dann irgendwann im zweiten Semester haben wir festgestellt, oh, wir haben den gleichen Humor. Wir kommen irgendwie so mit den Möglichkeiten an der HBK. Also wir wussten irgendwie, Bereich Comic, Cartoon, mussten wir uns irgendwie ein bisschen selber helfen. Also haben wir damals dann im Internet einfach einen Blog gemacht. Das war ja ganz günstig und schnell gemacht und haben dann regelmäßig quasi so unsere Witzebildchen da hochgeladen. Und das war ganz wichtig, weil das einerseits umsonst ist. Es gibt da keine Gatekeeper im Netz oder zumindest damals gab es sehr, sehr wenig Hürden. Das war jetzt vor über 10 Jahren auch schon. Und man muss halt sagen, dass es im Internetzeitalter ist das sehr lange. Das klingt noch nicht so lang, aber es ist im Internet ist das 100 Jahre gefühlt. Und da fing das alles gerade an mit Facebook ist da richtig populär geworden. Instagram kam dann 2-3 Jahre später auf. Und diese ganzen sozialen Medien und deren Möglichkeiten haben uns da wahnsinnig geholfen auch. Also wir haben da geschafft, viele Leute dann auf einmal zu erreichen. Und auch dann sofort die Rückmeldung auch zu bekommen, die Sachen sind so witzig oder dass man, das hat uns unglaublich motiviert auch, da weiterzumachen.
Hat Sie das auch so beeinflusst, also so ein bisschen Ping-Pong-Spiel-mäßig? Also beeinflusst das dann auch die weitere Arbeit? Sie veröffentlichen ja bis heute jedes Wochenende. Veröffentlichen Sie eine neue Folge von War and Peace. Und haben wie viel Follower mittlerweile?
Ich glaube über 1 Million jetzt, ja. Genau, also auf einer Plattform. Also insgesamt sind es etwas mehr. Also ich würde schon sagen, so 2 Millionen auf allen Plattformen zusammen. Aber klar, ein bisschen beeinflusst das schon, aber wir haben uns das auch abtrainiert. Also man darf auch nicht sich das zu sehr zu Herzen nehmen, weil wenn man Jahr für Jahr jede Woche einen Job macht, das wird jeder kennen auch von jedem Job, kann man nicht immer irgendwas Geniales raushauen. Also das wissen wir da auch selber. Wir haben da auch manchmal Flauten oder wo wir wissen, oh, das war jetzt vielleicht nicht gerade der beste Comic. Und dann gibt es wieder Phasen, wo wir total on fire sind und da wirklich sehr, sehr gute Sachen raushauen. Und ich glaube, wir zählen sehr viel auf die Meinung des anderen und versuchen uns da nicht so sehr vom Netz wahnsinnig zu machen, weil da gibt es natürlich auch Leute, die alles doof finden.
Sie haben das erwähnt, Sie machen das gemeinsam mit Jonathan Kunz. Wie muss ich mir das denn ganz praktisch vorstellen? Ist das dann am Küchentisch oder wo auch immer? Hat einer eine Idee oder Sie haben eine Idee? Und wer macht Text, wer macht Bild?
Also ja, das ist in gewisser Weise bei uns sehr ausgewogen. Also wir sagen schon immer so, dass wir so eine 50-50-Arbeitsteilung haben, was natürlich mal variiert. Aber wir schreiben beide und wir zeichnen auch beide. Und das ist auch sehr wichtig, weil ich glaube, dass das beide Teile besser macht, also beide Teile des Gestaltungsprozesses, also das Schreiben. Wir profitieren auch oft, Sie haben vorhin so Ping-Pong erwähnt, also wir spielen tatsächlich sehr oft Ping-Pong mit unseren Ideen. Also der Eine hat dann ein Anfangsszenario und der andere macht dann den Twist oder die Punchline. Und das fällt einem oft leichter, wenn man nicht selber sich das Anfangsszenario vorgestellt hat. Weil man hört dann von dem anderen die Grundidee und hat dann direkt eine andere Assoziation. Und ja, das hat eine unglaubliche Kraft. Also ich finde das auch einfach schön und sehr krass, dass wir es schaffen, so lange jetzt schon zusammenzuarbeiten. Also das ist total toll.
Sie haben eben die Followerzahl mit über 1 Million auf einer Plattform erwähnt. Jetzt weiß man ja, und diese Influencer-Szene redet ja auch gerne drüber, dass man damit, wenn es um Mode, Lifestyle, Essen und was auch immer geht, dass man damit auch Geld verdienen kann. Jetzt müssen Sie natürlich nicht Ihre Steuererklärung auf den Tisch legen, aber ist das tatsächlich so, dass Sie damit einen Teil Ihres Einkommens bestreiten können? Oder ist das immer noch schwierig?
Ja, also ich glaube, wenn man jetzt Influencer ist, kann man durchaus viel Geld im Netz verdienen, weil man ja dann quasi mit den Firmen Produkte bewirbt oder die halt einfließen lässt in seinen Videos und dann natürlich von diesen Firmen Geld bekommt. Daher würde ich jetzt nicht sagen, dass wir wirklich Influencer sind, weil wir sowas ja nicht machen. Also wir bewerben keine Produkte. Und
Ihre
daher,
eigenen, wenn man so will.
Genau, wir bewerben unsere eigenen und daher bekommen wir jetzt auch nicht solche Angebote.
Also Kooperationen.
Genau, so Kooperationen. Mhm. Wir kriegen schon manchmal Anfragen, also eigentlich recht häufig, aber die lehnen wir ab, weil das meistens nichts mit unserer Arbeit zu tun hat. Also wir haben da auch einen gewissen Anspruch, dass wir unsere Follower nicht mit Werbung zumüllen und da auch nichts posten, was nicht zu unserer Arbeit passt. Wenn wir Werbung machen, dann hat das immer mit unserer Welt zu tun. Dann sind das entweder unsere eigenen Drucke oder Bücher oder Inhalte.
Oder Merchandise-Artikel.
Genau, Sachen, die so für uns, die wir selber hier herstellen, auch lokal. Das ist uns auch super wichtig, dass wir halt ja halt einfach die Sachen in den Händen halten und auch wissen, das ist etwas, was wir selber mögen. Also wir verkaufen auch nichts, was wir selber nicht mögen oder nutzen. Das heißt, also jetzt auf Social Media so eine 1:1 Sache, wie jetzt zum Beispiel, dass man von der Plattform selber bezahlt wird, das machen wir nicht. Aber natürlich, wenn wir Sachen bewerben, wie zum Beispiel unser Patreon, Patreon ist eine sehr wichtige Säule für unser Einkommen, dann hilft das natürlich, wenn man mehr Leute erreicht. Also wir können das natürlich sehr nutzen, um zu sagen, hey, wenn ihr diesen Post liest und ihr Lust habt, uns zu unterstützen, dann folgt uns doch auf Patreon oder meldet euch da an. Und das funktioniert recht gut, also quasi über zwei Ecken. Nutzt natürlich die Followerzahl sehr, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber ich sag, seit so 3 Jahren ungefähr können wir davon leben. Aber wir können jetzt nicht üppig davon leben. Also es ist kein es ist, wenn jetzt Leute von außen sagen, oh toll, ich kündige jetzt meinen Job und mache das genauso, sage ich immer, halt, stopp, nee, würde ich jetzt nicht empfehlen. Also wir leben immer noch unter dem Durchschnittsverdienst in Deutschland, weit drunter. Also das ist jetzt nicht so, dass wir da ja mit dem Porsche durch die Gegend fahren können. Nichtsdestotrotz, was natürlich sehr wertvoll ist und was ich immer denke, wenn ich dann zur Arbeit gehe, das war mir schon immer wichtiger, dass ich meinen Job halt gerne mache. Also ich bin da auch nur bedingt durch Geld motivierbar, habe ich gemerkt. Also ich kann wirklich nicht jeden Job machen, nur weil er gut bezahlt ist.
Na, sonst wären Sie als Kommunikationsdesignerin in die Werbung gegangen oder ins Marketing. Das ist ja so ein bisschen ein Feld, was Kommunikationsdesigner halt eben auch ausfüllen.
Genau, genau. Also mein Professor hat mir damals gesagt, Elisabeth, du schreibst so witzige Texte, du musst als Werbetexterin arbeiten. Und dann habe ich gesagt, nö, danke. Ich will lieber mit meinen witzigen Texten will ich lieber Geschichten schreiben. Und da war er, glaube ich, kurz traurig, aber dann hat er gesehen, dass das dann doch auch ein ganz toller Beruf ist.
Wo und wann genau hat denn Ihre Karriere begonnen? Also das war ja, was Sie eben zitiert haben, ein wichtiger Zwischenschritt sozusagen. Sie sind, habe ich gelesen, in Deutschland geboren, in den USA aufgewachsen, also bis so in die Zeit der Pubertät. Und dann sind Sie irgendwann in Saarbrücken gelandet. Das sind jetzt ja ganz große Schritte. Also in Saarbrücken landet man ja nicht einfach mal so durch Zufall, es sei denn, die Eltern kommen daher und ziehen mit einem dahin oder ein Elternteil. Also wie war denn der Weg?
Ja,
wie war Ihr Weg?
Also der Weg war schon ein bisschen chaotisch. Also ich bin tatsächlich als Baby in die USA emigriert mit meinen Eltern. Mein Vater war Amerikaner, meine Mutter Deutsche. Und das hatte einfach berufliche Gründe. Und habe da meine Kindheit und Jugend verbracht und bin dann mit 14 Jahren wieder nach Deutschland gezogen. ja, war da in verschiedenen Orten, also zuerst in Bayern und dann im Schwarzwald. Also habe da ein bisschen was von einigen deutschen Gegenden gesehen und habe dann im Schwarzwald mein Abitur gemacht und habe dann da so das erste Mal mit dem Gedanken gespielt, an der Kunsthochschule zu studieren. Ich hatte eine ganz tolle Kunstlehrerin, die gesagt hat, Mensch, das kann ich mir bei dir so gut vorstellen. Und davor wäre ich nicht auf die Idee gekommen. Ich hätte nicht gewusst, dass das überhaupt ein Job ist. Und dann habe ich ein Praktikum damals gemacht in einem Designbüro, weil ich gedacht habe, ah, ein bisschen was Vernünftiges. Also freie Kunst ist mir dann doch zu heikel, ein bisschen was Vernünftigeres. Und in einem Designbüro in Waldshut-Tiengen. Das ist ein ganz beschauliches Örtchen an der Schweizer Grenze. Und war dann so begeistert von diesem Berufsleben, also wie die das da vorgelebt haben in dieser Agentur. Das waren zwei Designer. Und habe gesagt, okay, ich bewerbe mich jetzt. Die haben mir dann damals geholfen, eine Mappe zu machen. Und dann habe ich mich an verschiedenen Hochschulen beworben, weil da muss man oft eine Bewerbungsmappe einschicken und wird dann eingeladen zum Gespräch. Und eine dieser Hochschulen war die HBK Saar. Da hat mich einfach die Hausaufgabe, die man jedes Jahr bei der Mappe einreichen musste, hat mich sehr belustigt. Also es war damals eine sehr lustige Aufgabe. Und ich wusste, okay, ich kann was Zeichnerisches machen.
Wissen Sie noch, was das für eine Aufgabe war?
Ich glaube, es war irgendwas mit Grenzen überwinden. Und der Text dazu war sehr lustig. Ich hatte damals die Texte im Internet von den verschiedenen Professoren gelesen. Und der Herr Professor Maximowitsch, der damals auch Rektor war, hatte einen so sympathischen Text auch auf der Webseite von sich, dass ich so gedacht habe, ah, okay, also da gefällt mir irgendwie so ein bisschen die Stimmung, die Hochschule so für mich ausgestrahlt hat. Und dann hatte ich auch drei verschiedene Hochschulen besucht. Und dann hat mir die HBK Saar tatsächlich am besten gefallen. Und dann bin ich auch angenommen worden, was mich sehr gefreut hat. Und habe dann entschieden, okay, ich ziehe dann jetzt hierher. Und
Sie sind geblieben.
Und ich bin dann hier auch geblieben. Also Saarbrücken war mir nicht sofort ans Herz gewachsen. Aber inzwischen, also ich wohne jetzt hier seit 15 Jahren, ja, tatsächlich, wow, so lang schon. Und jetzt seit 15 Jahren hier und bin wirklich sehr, sehr glücklich hier. Also ich liebe Saarbrücken. Ja, also ich finde, das ist gerade als Comiczeichnerin die ideale Stadt. Ich liebe die Menschen hier. Ich habe inzwischen meine Partnerin, meine Familie, meine Freunde gefunden. Genau, und man hat hier auch genug Ruhe, um seine Arbeit zu machen. Also es ist nicht so eine Hyper-Hyper-Stadt wie jetzt zum Beispiel Berlin. Da würde ich, glaube ich, durchdrehen. Also ich schätze das sehr, die kurzen Wege. Ich kann mich in der Mittagspause mit meinen Freunden treffen, die 10 Minuten um die Ecke wohnen. Und wenn man irgendwo sein will in einer größeren Stadt, ist man ruckzuck dort. Also ich finde, wir haben eine ganz tolle Lage, auch nach Frankreich rein, was natürlich als Comiczeichnerin super wichtig ist. Also ich bin teilweise schneller in Angoulême als Leute, die in Frankreich leben. Die dann immer sagen, was, du brauchst nur 5 Stunden nach Angoulême? Das ist ja irre. Ja.
Ja, das wird ja politisch gerne immer so als Großregion definiert. Das klingt natürlich fürchterlich unsexy und ich glaube, niemand hier würde sagen, ich lebe in der Großregion. Aber geografisch ist natürlich völlig richtig, dass wir hier so in einer Art Epizentrum, großregionalem Epizentrum leben, denn Belgien ist nicht weit und das wissen wir ja alle, wie wichtig diese Entwicklung des franco-belgischen Stils auch war, Linie Claire und was auch immer und das ist dort fest verankert und das lesen auch Anzugträger in ihrer Mittagspause sozusagen, also das gehört da fest dazu. Das war ja auch etwas, was sie ja fast so auch eine Art Aktivistin hat werden lassen, zu sehen, wie günstig liegt das hier und könnte man nicht an dieser Hochschule sozusagen einen Schwerpunkt verankern, der sich diese geografische, auch zum Teil sprachliche Nähe einfach zunutze macht. Denn ich kann mich erinnern, vor über einem Jahrzehnt haben Sie mit das erste Comic-Symposium hier an der Hochschule der Bildenden Künste ins Leben gerufen und dann auch Jahr für Jahr weitergeführt. Und da sah es ja eine Zeit lang mal so aus, als ob das hier gelingen könnte. Es wäre für diese Hochschule natürlich auch, ja, wie sagt man, so ein Alleinstellungsmerkmal gewesen und eine große Chance der Sichtbarkeit und auch so eine Zentrumsbildung gewesen.
Absolut. Also ich muss da natürlich an der Stelle sagen, also die Bemühungen gab es auch seitens der Hochschule. Also zum Beispiel damals Sönke Zehle ist auf uns zugekommen, hatte eigentlich dieses Symposium auch initiiert und uns gefragt, ob wir da mithelfen wollen. Das war so ein bisschen der Startschuss und wir waren absolut begeistert. Also er kannte uns ja als Comic-Schaffende und er war da immer sehr dahinter. Und das war einige Jahre, also ich glaube, wir haben 4 oder 5 Comic-Symposium dann in den Folgejahren gemacht und das war auch immer ganz toll.
Und sehr international auch.
Ja, sehr international. Wir hatten wirklich tolle Leute da. Jonathan Kunz hat dann zeitgleich auch an der HBK unterrichtet, hat da immer mehr sehr, sehr talentierte StudentInnen auch in seinen Kursen gehabt, wo es auch klar wird, die haben wirklich auch das Zeug dazu, in diesem Beruf dann auch durchzustarten. Und da war auch die Rede von dann diesem Comic-Master, Comic-Schwerpunkt. Also die Zeichen standen eigentlich alle super gut. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hat es, also ich kann das natürlich aus der Distanz nicht so genau sagen, weil ich ja nach meinem Abschluss nicht mehr so aktiv an der Hochschule war. Aber ich glaube, es war dann doch so, dass der Comic als Kunstform nicht so wirklich sich verankern konnte an der Hochschule. Also aus welchen Gründen auch immer. Das wurde nicht ernst genommen. Also das Potenzial wurde da etwas verkannt. Und ich glaube, das ist einfach auch schwierig, so eine neue Fachrichtung auch zu etablieren. Also da gibt es natürlich dann ganz altehrwürdige Fachrichtungen, die natürlich auch ihren verdienten Platz einnehmen. Und wenn man dann mit sowas um die Ecke kommt, was sowieso in Deutschland sehr belächelt wird, sage ich mal eher. Also Comic-Kunst wird ja leider immer noch nicht so als Teil der Hochkultur akzeptiert oder als, obwohl ich diese Begrifflichkeit auch ein bisschen albern finde. Also ich finde das gar nicht so wichtig. Aber im akademischen Zusammenhang ist es schon wichtig. Also da muss man schon dafür kämpfen, dass das auch anerkannt wird, weil das natürlich auch reelle Folgen hat für die Comic-Schaffenden. Also wenn da Comicstellen ausgeschrieben werden, Dozentenstellen, Professuren, dann können auch Menschen davon leben. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Deswegen ist es schon wichtig, sich um diese kulturelle Verankerung zu bemühen. Das hat leider an der HBK nicht geklappt, aber das wird auch anderweitig klappen. Also ich bin ganz davon überzeugt, dass dieses Medium sich verankern wird, vielleicht über Umwege. Also da gibt es jetzt ganz viele Akteure auch hier in der Region, die sich sehr dafür stark machen. Also Doc 11 ist zum Beispiel eine so eine Kultureinrichtung, die da wahnsinnig viel investiert und sehr viele Workshops und auch großregional da agiert. Also die schicken die ZeichnerInnen dann nach Luxemburg auf die Comicmesse. Jetzt wird zum Beispiel was auf der Leipziger Buchmesse wird Jonathan eingeladen. Und ja, man muss halt das ständig befeuern. Also ich glaube, das muss man befeuern und irgendwann wird es hoffentlich zu einem Selbstläufer.
Der Begriff Comic ist ja im Deutschen immer noch so ein bisschen belastet. Jetzt gibt es ja seit, ja, würde ich mal sagen, so anderthalb Jahrzehnten so die Bestrebung, den Begriff Graphic Novel zu etablieren, weil der noch etwas, ja, der hat vielleicht einen seriöseren Klang. Da ist immerhin das Wort Novel, also Roman drin und ein grafischer Roman. Ich finde das so ein bisschen erdenschwer sozusagen. Aber gut, wenn es hilft, ist es ja wunderbar. Und es gibt ja auch Leute, die gar nicht so wissen, wo ist denn da eigentlich der Unterschied? Würden Sie sagen, da gibt's überhaupt einen Unterschied? Oder würden Sie sagen, das sind andere Begrifflichkeiten? Das eine ist der Begriff, den wir aus dem US-amerikanischen Englisch kennen. Und das andere ist eine kleine Hilfskonstruktion aus dem Deutschen ins Englische dann übersetzt, weil die Szene so international ist.
Ja, also der Ursprung des Begriffs war auch ein Verkaufstrick auf jeden Fall. Also derjenige, der dafür jetzt die Credit bekommt, diesen Begriff zu erfassen, Will Eisner, hatte das damals seinem Verlag so verkauft, weil die ansonsten gesagt haben, sie sehen keine Chancen für dieses Buch. Das waren, glaube ich, in den 70ern oder 80ern, das breit zu vermarkten. Und er hat gesagt, ah nee, aber es ist kein Comic, das ist eine Graphic Novel. Und das kam natürlich ganz anders an.
Also geadelt sozusagen.
Genau. Und ich glaube, dass das so ein ganz verständlicher Impuls ist, auch in Deutschland, da jetzt sich diesen Begriff zunutze zu machen, um eben genau das zu erreichen, was ich auch vorhin gemeint habe, diese kulturelle Verankerung, dieses Kämpfen, was wir immer noch haben in der Comic-Szene, um Anerkennung. Ich glaube, dafür ist dieser Begriff schon wichtig. Ich habe auch so eine Art Kurve durchlaufen, als ich angefangen habe, mich als Comiczeichnerin, also beruflich, also ich wusste habe, ich will das machen. Das war auch schambehaftet für mich. Und dann habe ich auch so versucht, das so irgendwie etwas aufzumotzen. Ich habe gesagt, ja, ich bin Autorin oder ich schreibe grafische Romane oder sonst was. Und jetzt bin ich inzwischen wieder zu dem Comic zurückgegangen und gesagt habe, nee, ich bin Comiczeichnerin oder ich schreibe Comics, weil ich dieses Selbstbild jetzt nicht mehr habe. Also ich bin überzeugt davon, wie unfassbar gut und wichtig Comics sind. Aber ich verstehe absolut, wenn man diesen Begriff braucht und benutzt, gerade um diese institutionelle gläserne Decke auch so ein bisschen zu durchschlagen.
Hat das auch was sozusagen mit Ihrer frühen Sozialisation zu tun? Sie haben eben erzählt, Sie sind in den USA aufgewachsen, das heißt in den Kindergarten gegangen, in die Grundschule gegangen und in die Highschool vermutlich. Haben Sie Ihren Highschool-Abschluss noch
Gemacht? Nee, ich bin tatsächlich nach dem ersten Highschool-Jahr dann Deutschland gekommen. Okay. Also ich habe nur ein Jahr der Highschool miterlebt.
Wie ist das denn dort verankert in der Bildung, in der Erziehung? Also ich meine, was hat das mit Ihrem Aufwachsen zu tun gehabt?
Also ich glaube schon, dass ich... Oder sage ich mal, ich glaube, ich wurde Comics schon mehr exponiert, weil das in den USA ein bisschen geläufiger ist, auch als Kind Comics zu lesen. Also ich habe auch als Kind direkt auch viele Comics verschlungen. Also ich habe da Calvin und Hobbes gelesen, Peanuts. Ich habe tatsächlich auch aus Versehen mal zum Schrecken meiner Eltern eine Ausgabe von Matt Groening's Life in Hell bekommen, weil das so unschuldig gezeichnet war, dass meine Eltern gar nicht gecheckt haben.
Ja, das ist der Simpsons-Erfinder. Ne?
Genau, dass ich das dann also gelesen
habe. Ist nicht unbedingt für Kinder.
Unbedingt für Kinder. Also, und ich habe auch viele Witze damals nicht verstanden. Also Gott sei Dank haben die dann nicht so viel Schaden angerichtet, hoffe ich doch. Und dann habe ich das als Erwachsener natürlich dann nochmal nachgelesen und dachte, oh, ja, jetzt verstehe ich da einiges mehr. Aber ja, ich glaube, ich war schon da sehr, mich sehr diesem Medium verbunden gefühlt. Also es gibt Bücher, die lese ich bis heute noch, die ich als Kind gelesen habe, weil die so fantastisch sind. Also die für mich absolut zeitlos sind. Und ich glaube, deswegen wusste ich schon ganz früh, was dieses Medium alles kann. Genau, und jetzt hat sich das quasi noch weiter diversifiziert. Also ich glaube, dieses Medium ist jetzt so breit gefächert in den letzten 10, 20 Jahren. Also was da jetzt alles dazugekommen ist an Genres, an Subgenres. Also ich bin immer noch wahnsinnig begeisterte Comic-Leserin. Also ich habe zu Hause ganze Bücherregale voll und Bücherstapel neben dem Bett. Also das ist absolut für mich eine absolut einzigartige Erzählform auch.
Und wie sehr sind Sie denn von diesen Leseerfahrungen dann geprägt worden in Ihrem künstlerischen Schaffen?
Also ich glaube, als Kind auf ganz natürliche Art und Weise. Ich habe immer sehr viel gezeichnet als Kind. Also ich glaube, Comics zu lesen und zu sehen, dass man diese Welt erschaffen kann, hat mir dann auch so die Erlaubnis gegeben, oh, das kann ich ja selber auch machen. Und das habe ich als Kind wahnsinnig gerne gemacht. Also ich konnte da ganze Nachmittage verbringen, Wimmelbilder zu zeichnen, und ich war schon immer sehr zeichnerisch vernarrt. Also das war für mich immer auch so ein Zufluchtsort, wo man sich die Welt so machen kann, wie sie einem gefällt, sozusagen. Und das war so für mich die Magie der Comicwelt, aber halt auch andere Medien. Also ich habe auch wahnsinnig gerne Bücher gelesen, also Text, Literatur, Bücher. Ich habe auch gerne Filme geschaut, Serien geschaut, und ich glaube, das sind alles Sachen, die mich geprägt haben. Eine Sache, die mich mit Sicherheit sehr geprägt haben, ist der Humor, den ich als Kind so aufgesogen habe. Weil das stimmt, man saugt die Sachen auf wie ein Schwamm. Und ich habe viele so alberne Sachen gelesen als Kind. Also wo es wirklich so völlig absurde Abenteuer, wo dann irgendwelche Sachen explodieren und irgendwelche komischen Kreaturen und wo dann jeder irgendwie so seine komischen Marotten auch in die Geschichte mit reinbringt. Ich glaube, das hat mich sehr geprägt, und ich mochte auch immer so unfreiwillige Heldenromane, also wo irgendwie so der Außenseiter irgendwie aus Versehen so zum Helden wird und sich dann so durch, mehr oder weniger ungeschickt, so durchs Leben stolpert und dann am Ende dann doch das Biest besiegt. Zum Beispiel Calvin Hobbes hat mich deswegen so geprägt, weil dieser Junge, wenn man sich das jetzt nochmal als Erwachsener durchliest, das finde ich auch immer so toll, dieses Buch kannst du als Kind wie als auch Erwachsener lesen. Das hat mehrere Ebenen, genau wie Peanuts ja auch. Und die beiden sind vielleicht auch ein gutes Beispiel, weil wenn man sich die Hauptfigur anguckt, das, also Charlie Brown ist ja eigentlich ein recht niedergeschlagener, einsamer Junge.
Das ist ein Loser eigentlich.
Loser. Und das habe ich so geliebt, weil ich, glaube ich, als Kind mich auch oft als Außenseiter gefühlt habe. Ne? Ich bin oft wahnsinnig oft umgezogen als Kind, war immer die Neue. Deswegen, das war für mich immer eine wahnsinnig wichtige Welt, in die ich dann abtauchen konnte.
Die Peanuts sind ein gutes Beispiel in ihrer Erfolgsgeschichte Fun Girl, die ja jetzt in gebundener Version, schön gedruckt, in der Edition Moderne vorliegt. Fun Girl hat ja die Pubertät schon hinter sich. Das zeichnen sie ja schon eine ganze Weile. Und es funktioniert in dieser seriellen Strip-Version, also Bild reiht sich an Bild und funktioniert mit Sprechblasen. Also so, wie man die Form glaubt zu kennen. Und Fun Girl hat auch das, was viele ihrer Figuren haben. Sie ist mundlos und trotzdem kommuniziert sie die ganze Zeit. Wie kam es denn dazu?
Ich glaube, das war ein absoluter Zufall. Also den Zeichenstil, den man so entwickelt über die Jahre, den hat man nur bedingt in der Hand. Und als ich die ersten Comicstrips mit dieser Figur gezeichnet habe, ist mir das auch aufgefallen. Oh, die hat ja gar keinen Mund. Also es war nicht mal Absicht. Und dann in späteren Episoden, also jetzt nach dem Buch sind jetzt auch 2 Kurzgeschichten gefolgt, habe ich mich entschieden, dann doch in manchen Situationen ihren Mund zu zeichnen, weil es halt auch wichtig ist. Also manchmal muss sie was essen und manchmal hat sie auch eine sehr extreme Gesichtsregung und dann wollte ich das doch dann noch zeigen. Also ich bin da auch dafür, dass man nicht unbedingt an der eigenen Stilsprache dogmatisch festhält, sondern ich sehe das auch so ein bisschen in so einem Verwandlungsprozess. Natürlich muss die Figur wiedererkennbar bleiben, aber ich glaube, das ist gegeben. Einfach aufgrund ihrer unfassbar fantastischen Kleidung, hoffe ich doch. Ja.
Und den Kulleraugen.
Und den Kulleraugen, genau, und ihren tollen Haaren. Genau, und wenn ab und zu extrem wild und abenteuerlich wird, dann kriegt sie sogar einen Mund, damit sie halt rumschreien kann. Also.
Das gehört ja sehr dazu und ist vielleicht so ein, ja, so ein Comic-Künstler-Kodex oder wie soll man es nennen? Erkennbar zu sein. Also wie macht man sich da auf den Weg? Das kann man sich ja vielleicht gar nicht vornehmen, oder?
Nee, das kann man sich nicht vornehmen. Also ich weiß, als ich in dieser Stilfindungsphase war und die ging mehrere Jahre, also ich hatte ja diese klassische Kunsthochschulausbildung mit Aktzeichnen, technisches Zeichnen und dieses, alles, was dazu gehört. Das heißt, ich kann auch wahnsinnig realistisch und versiert zeichnen. Aber das hat mich irgendwann nicht mehr so gereizt. Also diese Reduktion war dann irgendwie so für mich dann irgendwie so etwas interessanter. Aber tatsächlich war das eher so ein gewisser Leidensweg. Also ich habe lange Zeit so eher mit meinem Stil so gehadert und gedacht, oh nee, also der hat mir lange Zeit gar nicht gefallen. Und ich habe irgendwann so ein bisschen damit Frieden schließen müssen und sagen müssen, okay, ich versuche jetzt nicht irgendwie nicht Graphic Novel, sondern das ist jetzt Comic und das ist meine Bildsprache und dann habe ich gelernt, mit dieser Sprache dann irgendwie umzugehen und die hat sich dann so ein Stück weit über die letzten Jahre dann so verfestigt. Aber es ist tatsächlich, also ich kenne das auch, wenn ich mit Kommilitoninnen oder auch mit Studenten rede, wenn ich da irgendwie als Dozentin tätig war, das ist die große, große Schmerzreise, auf die sich viele ZeichnerInnen halt begeben, den eigenen Stil zu finden. Also die wenigsten haben von Anfang an einen Stil. Ja, das ist so ein bisschen wie sich selber zu finden, glaube ich.
Ja, und dazu zu stehen, Sie haben es ja eben beschrieben, dass Sie mal eine Zeit lang gar nicht sagen wollten, dass Sie Comics machen, sondern haben sich dann auch mit diesem Begriff sozusagen versucht, durchzumogeln, in Anführungszeichen.
Ja, absolut. Also das Selbstbewusstsein war ganz lange Zeit gar nicht da, weil ich gedacht habe, boah, das nimmt ja niemand ernst. Das ist ja überhaupt kein richtiger Beruf. Wenn ich jetzt so darüber spreche, finde ich es sehr, sehr traurig. Also ich finde es sehr schade, dass ich Angst hatte, wenn das irgendwie mich jemand fragt und ich das sage, dass die mich auslachen. Und inzwischen ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn jemand mich irgendwo auf einer Party fragt, was machst du? Und ich sage, oh, ich schreibe Comicbücher, dann sind die immer so ganz interessiert und oh, toll, erzähl. Also das ist ein absolut toller Beruf. Ja, also dieses Selbstbewusstsein, Selbstverständnis, das musste vielleicht auch erst wachsen.
Naja, und der Erfolg hilft natürlich auch.
Das hilft natürlich, ja, absolut.
Sie haben es eben in so einem Halbsatz erwähnt, dass Sie Comic unterrichten. Ja, wie kann man das unterrichten? Oder was müssen Leute, die sich dafür interessieren, auch so an Handwerkszeug mitbekommen? Fängt ja keiner bei Null an.
Ja, absolut. Also ich denke, dass der Vergleich, dieser Handwerksbegriff ist sehr, sehr gut, weil ich sehe das auch so ein bisschen wie wenn man auch eine Schreinerausbildung machen würde. Man muss wissen, wie man das Material bearbeitet. Aber was man damit erschafft, ist natürlich einem selbst überlassen. Und ich glaube, so versuche ich auch zu unterrichten. Also es gibt, finde ich, nichts Schlimmeres oder auch Peinlicheres als Professoren, die ihren eigenen Stil ihren Studenten aufdrücken. Also das ist schon sehr, sehr schade. Passiert ja manchmal. Und das zeichnet auch jemanden aus, der gut ist in der Lehre, wenn man das nicht macht. Ja, also ich habe das versucht. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist. Das können, glaube ich, nur die Leute sagen, die bei mir im Unterricht waren. Aber genau, also ich denke, es geht darum, gewisse Grundlagen zu vermitteln. Wie funktioniert der Comic? Was sind die Bausteine? Wie kann man gewisse Wirkungen erzielen? Also wenn ich eine witzige Geschichte erzählen will, muss ich natürlich andere Mittel anwenden, stilistische Mittel, bildlerisch, im Dialog, als wenn ich jetzt eine sehr dramatische Szene etablieren will. Wie baue ich Spannungen auf? Was sind zum Beispiel dramaturgische Kniffe? Wir haben ganz viel auch diese Schritte des Dramas durchlaufen, dass man weiß, okay, wie baue ich jetzt eine klassische Heldenreise? Das sind alles so Sachen, wenn man diese Werkzeuge hat, dann kann man damit rumspielen und kann dann seine eigenen Charaktere in diese Szenarien werfen und die dann agieren lassen. Was ich immer sehr wichtig fand, war eben auch sehr charaktermotivierte Geschichten zu erzählen. Also ich habe immer gesagt, das Spannendste an der Geschichte ist euer Charakter, also quasi eure Protagonistin oder Protagonist. Das muss auch nicht mal ein Mensch sein. Ich hatte auch ganz fantastischen Schüler bei mir im Comic-Kurs. Das waren wahnsinnig tolle Geschichten, die haben mich immer begeistert. Und das waren immer irgendwelche Objekte. Also er hatte dann einmal einen Wassertropfen, der auf die Reise ging in die Kanalisation und sich da durchgekämpft hat in das Meer. Und das war einfach ein Wassertropfen. Und das war aber so toll. Also ich denke, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Was wir halt immer gemacht haben, ist halt Sachen zu besprechen im Plenum und dann auch zu sehen, wie kommen die Geschichten bei den potenziellen LeserInnen dann an? Wird die Szene verstanden? Was muss ich da noch dran tweaken? Also Comic schreiben ist auch viel Versuch und Irrtum. Also ich bringe natürlich das in meine Bücher unter, was mich selber interessiert und bewegt. Ich meine, ich habe eine Figur, die ist queer, die ist völlig außer Rand und Band. Die häufigste gestellte Frage, die ich in Deutschland leider vermehrt in Deutschland bekomme, ist, ach, die Figur ist, also diese Figur ist ja eine Frau, aber die verhält sich so ganz unfrauhaft. Und dann denke ich mir auch mal, mein Gott, allein wenn dieses reduktive Frauenbild sich in Deutschland mal langsam ändern würde, wäre doch allein schon toll. Ich frage mich immer dann so, vielleicht kenne ich einfach nur viel zu viele interessante Frauen, dass ich diese Frage dann immer so quatschig finde. Naja.
Also das ist natürlich ein schöner Aufhänger nochmal für das Ende unseres Gespräches. Wir haben begonnen mit dem Weltfrauentag und deshalb ist es gut, dass wir es auch nochmal mit Fangirl beenden, weil dieses Fangirl eben keiner gängigen Definition, was ist eine Frau, wie sie heute noch ist. Das Selbstverständnis von Frauen hat sich natürlich wahnsinnig gewandelt, aber sie lebt einfach Dinge aus und sie probiert Dinge und die gefallen nicht allen. Sie ist in ihrem Berufsleben sie ist überhaupt nicht erfolgreich, sie passt da in gar kein Raster. Ja, sie ist schön, aber das liegt ja bekanntlich sowieso im Auge des Betrachters. Sie ist auch nicht geshaped oder sie wird vielleicht auch keine Nasenkorrekturen machen oder was auch immer. Sie ist sexpositiv, das ist für sie ganz selbstverständlich. Und ich finde, vielleicht ist eine der größten bis dato erreichten Freiheiten, eben es nicht immer rechtfertigen zu müssen, weil es uns zusteht, uns Frauen, weil wir das doch auch wollen, so sein, wie Männer selbstverständlich sind. Wenn man sie jetzt männlicher machen würde, würde sie ja als Held durchgehen. Also nimmt sich, was sie hat, redet über Sex und zwar den ganzen Tag und macht es auch gerne viel und oft. Und hat damit ja gar keine Rechtfertigungsprobleme. Sie instrumentalisiert auch Menschen. Also als Vorbild taugt sie jetzt irgendwie nicht so wirklich. Und dennoch ist sie eins, weil sie gar nicht mehr drüber reden muss, sondern weil es passiert. Und vielleicht ist das bis zum jetzigen Zeitpunkt eine der größten Errungenschaften, eben nicht mehr ständig drüber reden zu müssen und sich rechtfertigen zu müssen.
Richtig, absolut. Also das ist sehr gut auf den Punkt gebracht. Also ich habe diese Figur kreiert, weil ich sie selber gebraucht habe in meinem Leben. Und eine wichtige Sache ist, sie ist ideologielos. Und ich glaube, viele Frauen heutzutage, die sich auch als Feministin begreifen, spüren unglaublichen Druck, ständig dieser bescheuerten Ideologie gerecht zu werden und auch immer zu prüfen, verhalte ich mich korrekt. Und das ist unglaublich ermüdend. Und das ist eine absolute Befreiung und meiner Meinung nach auch der nächste Schritt, den wir brauchen, dass wir sagen, hallo, stopp. Ich möchte mir nicht ständig Gedanken machen, ob alles korrekt und super ist, sondern ich möchte mein Leben leben. Ich möchte mich auch mal daneben benehmen können. Ich möchte nicht ständig ein Vorbild sein. Also wenn ich dann als Vorbild für Frauen oder für junge Mädchen oder sonst was gehe, das ist eine andere Form von Korsett auch und sehr limitierend. Und ich glaube, diese Figur hat so für mich so was unglaublich Befreiendes auch, wenn ich sie schreibe, weil ich so denke, oh, sie macht einfach, was sie will. Sie ist so ungeniert, sowohl im Guten als auch im Schlechten. Sie ist absolut problematisch. Ne? Sie ist schrecklich teilweise. Also das ist mir bewusst, aber sie ist unfassbar amüsant. Also egal wie krank es ist, darf man lachen. Ich gebe auch die Erlaubnis zu lachen. Und das ist was glaube ich, viele Menschen vielleicht genießen am Buch. Vielleicht ist das, was ihnen so Spaß macht beim Lesen.
Ja, also herzlichen Dank, Elisabeth Piech, dass Sie hier bei uns im SR2 Kulturradiostudio waren. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank, vielen Dank.